Ja, Party gibt's heute auch in Berlin beim Prix Europa. Nach der Preisverleihung gibt's wieder die traditionelle Abschlussveranstaltung, diesmal, ich glaube, im Tipi. Aber ich will Ihnen noch kurz einen Ausschnitt präsentieren aus einer Diskussionsrunde von Managern verschiedener europäischer öffentlich-rechtlicher Rundfunkanstalten. Und da ging es um die Tatsache, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk immer weniger an Geld zur Verfügung hat, aber sich im harten Wettbewerb mit den kommerziellen befindet. Und wir hören zum einen den finnischen Kollegen Lauri Kivinen aus Finnland und Dagmar Reim, als die Diskussion mal fern der Gemeinsamkeiten darum ging, wo es möglicherweise auch Unterschiede gibt.
Und ich möchte hier so ein bisschen kühles Wasser auf die Diskussion, auf die hitzige Diskussion zum Thema soziale Medien entsprechend verteilen. Denn wir müssen natürlich dort sein, wo das Publikum ist, das ist klar. Aber die Geschäftsmodelle der sozialen Medien haben nichts, wie auch immer, zu tun mit den traditionellen öffentlich-rechtlichen Werten. Das sind West Coast-Unternehmen, die gar nicht börsennotiert sind oder die dabei sind, börsennotiert zu werden oder gerade börsennotiert wurden. Und das einzige Ziel ist, Geld für die Inhaber einzutreiben. Das weiß ich zu schätzen, das ist etwas, was ich anerkenne, aber das hat nichts zu tun mit öffentlich-rechtlichem Rundfunk. Wir sollten also wissen, womit wir spielen, wenn wir mit sozialen Medien spielen. Wir sollten uns eine Strategie ausdenken, wie wir präsent sein wollen im Internet. Und unsere Präsenz im Internet wird nicht in der Nähe sein unserer Präsenz in den traditionellen Kanälen von Radio und Fernsehen. Natürlich sind wir hier im Anteil sehr viel kleiner. Unser Anteil ist kleiner und wir müssen entscheiden, welchen Anteil wir wählen wollen. Ich bin kein Gegner der sozialen Medien. Ich möchte nur sagen, wir müssen wissen, womit wir spielen, wenn wir mit den sozialen Medien spielen, sodass wir nicht etwas verlieren, was einzigartig ist in den öffentlich-rechtlichen.
Ich finde es ganz angenehm, dass Sie der Euphorie, was soziale Medien angeht, etwas widersprochen haben. Ich finde es auch wichtig, dass wir an die Besitzerstruktur denken. Denn die Menschen, die sehr gerne demonstrieren gegen die Aushöhlung des Datenschutzes und die gegen Volkszählung und weiß ich nicht, was alles sind, die liefern den Datenkraken, denen sie sich freiwillig in den Social Media verschreiben, alles aus, was wir mal altmodisch für Privatleben gehalten haben. Insofern ist mir diese Anmerkung sehr wichtig. Ja, das ist sehr naiv. Und ich möchte auch, weil es ja ganz übel ist, wenn sich in Diskussionen alle einig sind, insofern widersprechen, als ich mal die These platziere, es gibt keine Möglichkeit, Mozart für jüngste Generationen im Fernsehen attraktiv zu machen. Die gibt es nicht. Es kann jederzeit die Königin der Nacht in rosa Netzstrümpfen in einem Müllkraftwerk tanzen und dennoch funktioniert es nicht. Ich möchte Herrn Bellut fragen, ob er die These teilt. Es gibt Grenzen unserer Möglichkeiten.
Die Schweiz und Österreich sind etwas anders.
Ja, Schweiz und Österreich sind etwas anderes. Das sagte eben noch Thomas Bellot. Davor hörten Sie Dagmar Reim, die Intendantin des RBB, und Lauri Kivinen aus Finnland. Und da jemand aus der Schweiz auf dem Podium war, ging ich nach der Diskussion auf sie zu. Es ist eine Dame von der EBU und ich bat sie um eine akustische Visitenkarte.
Die akustische Visitenkarte ist Eurovision. EBU, mein Name ist Ingrid Deltoch. Eurovision ist eigentlich den meisten bekannt, wegen dem Song Contest, aber hat natürlich eine lange Geschichte. Und die Eurovision ist letztendlich eine Marke, ein Brand der European Broadcasting Union, und das ist der Zusammenschluss der öffentlich-rechtlichen Sender aus 56 Ländern. Das sind alles in allem 86 Mitglieder. Ich bin die Generaldirektorin.
Auf dem Podium saßen vorrangig Vertreter der öffentlich-rechtlichen Zunft. Und es gab aber doch so ein bisschen Dissens bei dem Thema, wie geht man um mit dem Bekommen jugendlicher Zielgruppen. Ja. Ich glaube, das ist so das generelle Problem des öffentlich-rechtlichen Rundfunks in Europa. Es gab so einen kleinen Konflikt, soll man die sozialen Medien mit einbeziehen oder nicht, weil man ja möglicherweise US-Medien damit ins Boot holt. Wie haben Sie das aus der Vogelperspektive? Ja. Sollte man es tun oder sollte man das skeptisch sein?
Nein, ich denke, man sollte es tun. Aber was heißt soziale Medien mit einbeziehen. Das ist nicht ein, jeder, der einen Facebook-Account hat oder mal hatte mindestens für eine kurze Zeit, der hat gesehen, wir haben es da mit Freunden zu tun, Freunden, die man kennt oder nicht so gut kennt. Und mit Freunden spricht man anders, als wenn man Fernsehen macht. Und ich glaube, und das ist, glaube ich, das, was wir berücksichtigen müssen. Ich glaube, dass Social Media etwas Grundsätzliches verändert haben in der Gesellschaft. Und das ist die Art, wie wir behandelt werden wollen, wie wir ernst genommen werden wollen, wie wir mitreden wollen, wenn wir denn wollen. Und ich glaube, das hat auch Implikationen für den öffentlichen Rundfunk. Also wir müssen Teil des Netzes werden und nicht meinen, wir haben da ein Netz und das beliefern wir, sondern wir müssen Teil des Netzes werden. Und die Leute müssen uns gern haben. Und das geht nicht, wenn wir traditionelle Programme machen, so wie jetzt. Das heißt aber nicht, dass wir keine traditionellen Programme mehr machen müssen. Da muss ich mich gleich korrigieren. Und ich glaube auch nicht, dass man, und das war mir ganz wichtig, wenn man, und es kam dann, ja, wir müssen mehr für die Jungen machen. Ja, aber wir müssen auch die älteren Leute nicht vergessen. Das sind die Stützen unserer Gesellschaft und die wachsen in der Anzahl eher mehr. Und für mich ging es nur darum zu zeigen, wir müssen wahrscheinlich eher in Sendefamilien denken, zum einen, also nicht meinen, mit einem Sender alles machen zu können, sondern man braucht wahrscheinlich eine Sendefamilie. Und auf der anderen Seite glaube ich, dass die sozialen Netzwerke tatsächlich viel verändern. Und das haben sie schon bei vielen Sendern, beispielsweise wenn es um die Nachrichtenerstellung geht. Wir hören heute, wir wissen, was im Netz geht. Viele Redaktionen haben Teams, die eigentlich nur Diskussionen im sozialen Netz verfolgen und aus diesen Diskussionen Themen holen, die sie auch aufbereiten für Sendungen. Gerade im Radio ist das sehr, sehr aktiv eigentlich und sehr früh schon gemacht worden. Und und kommunizieren dann auch in einer anderen Weise mit den Leuten, die die Themen eigentlich, ich sage jetzt mal, beschafft haben. Und dadurch wird man Teil des Netzes und nicht einfach, ich zeige euch jetzt, was richtig ist und was ich für wichtig finde und bringe das, sondern man ist Teil einer Community, wird inspiriert durch die Community, gibt aber der Community auch etwas zurück und stärkt dadurch die Community in sich selber. Also das ist, glaube ich, ein anderer Ansatz, mit einem Netz umzugehen. Und das zeigen wir relativ gut im Nachrichtenbereich und ich glaube, im Unterhaltungsbereich sind wir da noch nicht sehr weit gekommen.
Das ist sozusagen vielleicht möglicherweise das Verbinden aller europäischen Stationen. Wie geht man mit bestimmten Zuschauergruppen um? Aber es gibt auch viele Unterschiede. Also Ungarn hat ein sehr interessantes neues Mediengesetz, was eher dazu führt, dass der Wille, Transparenz zu erzeugen, abgebaut wird. In Italien haben wir das Problem relativ lange schon. In Frankreich geht es mehr um den Kampf, inwieweit könnte man eine gewisse freizügige Internetpolitik gebrauchen oder inwieweit gibt es Restriktionen, inwieweit darf das Staatsfernsehen Werbung machen. In Deutschland ist es die große Diskussion der Gebühr. Wie kriegen Sie das alles als Generaldirektorin unter einen Hut, diese unterschiedlichen Gewichte, Schwerpunkte und Konfliktfelder?
Ja. Ich glaube, es gibt viele Gemeinsamkeiten trotz allem. Es gibt aber auch ein paar Unterschiede. Ich meine, wir sind hier aufgewachsen in Systemen. Wir sind alle mit öffentlich-rechtlichen Medien aufgewachsen. Wir wissen, was sie leisten können. Wir haben auch täglich eigentlich den Beweis, was der Unterschied ist zu kommerziellen Sendern, die übrigens auch gute Sendungen machen. Ich möchte hier nicht werten jetzt mit dem, aber es sind andere Programme, die einen anderen Zweck verfolgen. Aber letztendlich sind wir mit öffentlich-rechtlichen Medien aufgewachsen. Und hier sehe ich eher das Problem, dass zum Teil in der Politik man das als selbstverständlich voraussetzt. Das funktioniert. Für was brauche ich das überhaupt? Für was brauchen Sie es, ist wahrscheinlich Ihnen auch bewusst, aber Sie machen Wahlkampf damit, Sie profilieren sich damit und die Medien werden hier so ein bisschen zum Polit-Propaganda-Spielball. Das sehe ich hier als das große Problem. In den Ländern, Ungarn haben Sie angesprochen und es gibt auch andere, ich sage jetzt mal Ex-Sowjet-Länder und ich spreche auch vom Balkan in dieser Beziehung, da ist die Problematik eine andere. Die sind zum Teil gar nicht mit öffentlichen Medien aufgenommen, es waren immer State-Broadcasters, nicht unabhängig. Die Megafone letztendlich der Regierung, also die wissen nicht, was einen funktioniert, was Unabhängigkeit bedeutet und zum Teil auch was Programmdiversität und Qualität bedeutet. Und gleichzeitig stelle ich fest, dass da die Regierungen zum Teil ein bisschen auf dem Rückmarsch sind und wieder stärker die Kontrolle eigentlich übernehmen wollen. Auch wieder um Wahlen sich, also Ungarn ein typisches Beispiel, auch um wahrscheinlich die nächste Wahl zu sichern. Und die haben auch gar kein zu großes Interesse an Transparenz und an einem wirklich unabhängigen Mediensystem, das nicht nur die Öffentlich-Rechtlichen betrifft, sondern auch die Zeitungen und andere kommerzielle Sender. Das sind unterschiedliche, ich sage jetzt mal, unterschiedliche Ansätze und ich sehe das Zweite, also vor allem die Ex-Sowjetländer, ist das größere Problem an noch. Und auch aus eigener Erfahrung habe ich jetzt gesehen, wie will man in diesen Ländern, wo die Öffentlichkeit zum Teil große Teile arbeitslos sind. Die Wirtschaftskrise trifft sie härter, als das bei uns der Fall ist. Sie kennen eigentlich das öffentlich-rechtliche System nicht. Wie will man dort das Interesse schon wecken für ein solches System? Das ist mir heute eigentlich gänzlich unklar. Und deshalb beschäftigt es mich mehr noch als unsere Länder, die... Klar, wir kämpfen um Internet, gerade in Deutschland, was ich eigentlich erstaunlich finde, weil wem ist durch diese restriktive Haltung wirklich geholfen? Ich glaube, da hat man nicht wirklich an das Publikum gedacht, dass man diese Gesetzgebung und diese Richtlinien erlassen hat, sondern an die Verleger. Und ich glaube hier, es hat mal jemand gesagt, die Verleger bewachen, glaube ich, die falsche Tür, das stimmt. Das Problem ist nicht der öffentlich-rechtliche Rundfunk, das Problem sind ganz andere Medien, die schon und übrigens auch schon längst sehr präsent sind in Deutschland. Also da verstehe ich ehrlich gesagt das Interesse der Politik nicht. Die müssen doch Interesse haben an der Vielfalt auch im Online und auch an der Qualität im Online-Bereich. Also ich hoffe, dass da auch in Deutschland noch eine Änderung kommt, weil das ist aus meiner Wahrnehmung das restriktivste Land. Es gibt kein anderes Land, wo die Online-Tätigkeit so eng interpretiert wird wie in Deutschland.
Noch ein ganz kurzes Statement zur Euro-Krise. Griechenland muss einen Fernsehsender schließen, ein öffentlich-rechtliches Programm. Ich weiß, dass vom RBB zumindest auch Planspiele existieren, was passiert, wenn die Gebühreneinnahmen zurückgehen. Merken Sie davon was in der EBU, dass immer mehr Mitgliedstaaten darum kämpfen, das Programmniveau zu halten?
Ja, also die Gebühren, ich glaube heute ist so, es gibt ganz wenige Ausnahmen, in Skandinavien sind die beispielsweise, wo noch Gebührenerhöhungen möglich sind. Also gerade Finnland hat heute, glaube ich, beschlossen, dass die Gebühr um 3% angehoben wird. In den meisten anderen Ländern ist das eigentlich nicht mehr möglich. Und insofern kann man sagen, sind die öffentlich-rechtlichen Sender eigentlich in der Rezession. Für mich wichtig ist, dass die nicht nur eine Familie haben, sondern dass die in Senderfamilien denken. Und zwar einfach, wie sie es aus dem Radio kennen. Die Musik ist im Radio ein wichtiges Element und jüngere Generationen erreicht man nicht mit der gleichen Musik, wie man die älteren Generationen erreicht. Auch nicht unbedingt mit den gleichen Wortmeldungen. Und so wie es im Radio heute üblich ist, dass man eine kleine Radiofamilie hat, wo man relativ genau programmieren kann. Ich glaube, so sollte das auch im Fernsehen möglich sein. Und wenn man da zurückgebunden wird auf einen Sender und auch, ich sage jetzt mal, limitiert wird in der Auslegung, was das Programm sein soll, dann hat man mittelfristig sicher ein Problem. Wobei in Griechenland bin ich mir nicht ganz sicher, was genau beschlossen wurde, weil sie haben analoge Kanäle, sie haben aber auch digitale Kanäle und sie haben relativ viele Kanäle. Also da müsste man noch ein bisschen genauer analysieren, was die Konsequenz des Ganzen ist.
Die EBU-Generaldirektorin Ingrid Deltandre. Ja, ich glaube, das Medienmagazin ist ganz gut im Netz verankert inzwischen. Das Podcast-Angebot, morgen wird sie mit den Langfassungen des Interviews eben auch gehört, noch beglücken, hoffe ich. Feedback natürlich über die angeschlossenen Facebook, Twitter oder Radio 1 Seiten. Und der Hinweis ja noch gestattet, Prix Europa ist auch das Thema einer Fernsehsendung morgen im Rundfunk Berlin-Brandenburg. Eine Viertelstunde vor Mitternacht um 23.45 Uhr.